Thema, wo genau dieser Titel herkommt, werdet ihr hoffentlich während der Predigt noch merken. Und ihr fragt euch vielleicht, wieso ich dieses Thema ausgesucht habe. Der amerikanische Pastor Craig Groeschel beschreibt seine ersten Erfahrungen mit diesem Thema, anderen Leuten von Gott erzählen, so. Während meines ersten Jahres am Seminar besuchte ich einen Kurs über Evangelisation. Ich habe an diesen Kurs nur zwei Erinnerungen. Die erste war, dass wir ein Evangelisationsskript auswendig lernen mussten, um es vor unseren Opfern aufzusagen. Ich kann mich noch an den Eröffnungssatz erinnern. Sind Sie an einem Punkt in Ihrem Leben angekommen, dass Sie, wenn Sie heute Nacht sterben müssten, Sie gewiss wären, dass Sie die Ewigkeit im Himmel verbringen? Netter Icebreaker. Als Kursübung gingen wir von Tür zu Tür, um vor völlig Fremden Zeugnis abzulegen, während unser Leiter uns zuhörte und unsere Präsentation benotete. Ich war unglaublich eingeschüchtert von dem, was sich für mich wie eine erzwungene geistliche Invasion anfühlte. Ich weiß nicht genau, was ihr von dieser Strategie haltet. Vielleicht denken einige von euch, ja, diese Strategie ist ja auch total dumm. Aber es ist leicht, über andere Menschen und ihre Methoden anderen von Gott zu erzählen, zu urteilen. Die Frage ist, haben wir eine bessere? Haben wir uns mal Zeit genommen, ernsthaft darüber nachzudenken, wie wir konkret agieren und reagieren, um Menschen für Gott zu erreichen? Oder denken wir, ach, ich erzähle einfach so ganz ungezwungen von meinem Glauben und wenn sich die Gelegenheit bietet, dann sind wir so unvorbereitet, dass wir nichts auf die Reihe bekommen. Ich glaube, in einem zunehmend säkularisierten Westen, in dem man dem Glauben an Gott immer kritischer gegenübersteht, können wir uns nicht leisten, nicht vorbereitet zu sein. Nehmen wir zum Beispiel die Worte des berühmten Atheisten Richard Dawkins. Wenn ich jemanden treffe, der behauptet, religiös zu sein, ist meine erste Antwort, ich glaube dir nicht. Ich glaube dir nicht, bis du mir sagst, glaubst du wirklich, wenn er zum Beispiel katholisch ist, dass wenn ein Priester eine Hostie segnet, diese sich in den Leib Christi verwandelt? Willst du mir ernsthaft sagen, dass du das glaubst? Sagst du ernsthaft, dass Wein sich in Blut verwandelt? Macht euch über sie lustig. Macht sie öffentlich lächerlich. Die Religion macht gewisse Behauptungen über das Universum, die, wenn notwendig, mit Verachtung lächerlich gemacht werden müssen. Das hat er in einer öffentlichen Rede gesagt. Und um euch die Reaktion der Leute darauf zu zeigen, schauen wir uns jetzt mal einen kurzen Videoausschnitt an. Ton erst, schauen. So, dankeschön. Ihr habt die Reaktion der Leute gesehen. Wie können wir glauben, in solch einer Welt das Evangelium teilen zu können, wenn wir nicht vorbereitet sind. Zu diesem Zweck habe ich euch ein paar Gedanken mitgebracht, die auf Apostelgeschichte 17 basieren, aber ich werde nicht über den ganzen Text, über das ganze Kapitel predigen, sondern immer mal so Schlaglichter werfen und das dann daran zurückbinden. Der erste Gedanke, da steht's schon, ist, wir brauchen einen Jesus-Lifestyle. Und ich meine damit nicht, leb mal einfach so wie Jesus. Ich meine damit eine bestimmte Art der Balance. Vielleicht können sich ein paar von euch noch an dieses Modell erinnern, das ist uns ganz am Anfang von der Gemeindeberatungsphase, bevor wir überhaupt einen richtigen Gemeindeberater hatten und den noch gesucht haben, vorgestellt worden. Und da geht es darum, dass wir Menschen uns eben gerne in der Mitte aufhalten, ne? In der grünen Komfortzone, wo wir alles kennen, wo es schön sicher und warm ist. Und das Problem ist, dass wir dabei aber auch nichts lernen, also nicht wachsen. Wenn wir aber zu weit in die Panikzone gehen, dann passiert uns genau deswegen, nämlich aus Panik und aus Überforderung, genau dasselbe. Der Trick ist eine Balance, um in die Lernzone zu kommen und dort auch zu bleiben. Jesus ist immer viel raus und auf andere zugegangen. Aber Jesus hatte auch fast immer seine Jünger um sich. Oft genug hat er sich in der Bibel auch einfach mal zurückgezogen. Selbst Jesus hat nicht geglaubt, ich schaffe das jetzt hier alles alleine. Dies ist auch etwas, was wir in Apostelgeschichte 17 sehen können. Das kommt immer wieder vor. Vers 1, Paulus und Silas reisten über Amphipolis und Apollonia nach Thessalonich. In dieser Stadt gab es eine Synagoge. Vers 10. Noch in derselben Nacht sorgte die Gemeinde in Thessalonich dafür, dass Paulus und Silas nach Beröa reisen konnten. Auch dort gingen die beiden gleich wieder in die Synagoge. Vers 16. Während Paulus in Athen und Silas und Timotheus wartete, wurde er zornig über die vielen Götterstatuen in der Stadt. Daraufhin sprach er in der Synagoge zu den Juden und den Griechen, die an den Gott Israels glaubten. Drei Dinge. Paulus und Silas verlassen ganz offenkundig ihre Komfortzone, ja, wo die nicht alles waren. Zweitens, Paulus und Silas waren immer mindestens zu zweit. Drittens, Paulus und Silas sind aktiv dahin gegangen, wo die Andersgläubigen waren, die sie erreichen wollten. Ja, jedes Mal heißt es, sie sind in die Synagoge gegangen. Aber wie oft glauben wir, dass es bei Evangelisation darum geht, rauszugehen und wir vergessen uns in unserer Gemeinde und in Gott zu verankern? Oder wir haben zu viel Angst, rauszugehen, wir haben zu viel Angst davor, ja, und verlassen unsere Komfortzone erst gar nicht. Es gibt christliche Familien, die haben bloß christliche Freunde, die schicken ihre Kinder auf christliche Schulen, die lesen nur christliche Bücher, schauen nur christliche Filme und hören nur christliche Musik. Ich habe eine Schülerin, die kommt aus einer solchen Familie und die musste aber jetzt zu uns wechseln, weil die Schule keine Oberstufe hat. Die ist völlig überfordert, weil die überhaupt nicht gewohnt ist, Leute in ihrem Umfeld zu haben, die keine Christen sind und die vielleicht das nicht leiden können, was sie glaubt. Und genau dieses Problem haben wir, wenn wir nicht in die richtige Balance kommen. Es kann dann genau das passieren, was der New Yorker Theologe Timothy Keller beschreibt. Ich glaube, Religion ist Teil des Problems. Ich glaube, Religion trägt in großen Teilen zu Trennung, Konflikt und Krieg in der Welt bei. Ich nenne es einen rutschigen Abhang im Herzen. Die erste Stufe gibt dir ein Gefühl der Überlegenheit, denn du hast die Wahrheit und diese Leute hier drüben nicht. Stufe 2 ist Trennung. Du hast einfach nichts mehr mit ihm zu tun. sie sind irgendwie unrein. Stufe 3 ist, dass, weil du sie nicht kennst, du sie karikierst. Sie werden eindimensional. Oh, alle Muslime sind doch so und so. Und das führt zu passiver und dann aktiver Unterdrückung. Denn das ist die Art von Leuten, die du zurückweisen und ignorieren kannst. Dieser rutschige Abhang führt von Religion, Glaube an die Wahrheit, zu Unterdrückung. Er tut es wirklich. Panikzone. Die anderen, die da draußen. Da bleibe ich lieber in meiner christlichen Komfortzone. Und dann wird es wir gegen sie. Aber nur dann, wenn wir glauben, uns zwischen diesen zwei Extremen entscheiden zu müssen. Die Lösung ist daher, die Komfortzone zu verlassen, während man sich gleichzeitig immer wieder in der Gemeinde und in Gott anbindet. Aber weil das so leicht schief gehen kann, brauchen wir den nächsten Punkt. Es geht darum, den Leuten zu zeigen, dass wir genau sie erreichen wollen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal vielleicht in Darmstadt am Luisenplatz oder so das erlebt habt, dass da Zeugen Jehovas oder so stehen und euch Flyer geben wollen. Und immer wenn die das tun, habe ich das Gefühl, denen geht es nur darum, ihre Flyer loszuwerden. Hauptsache, möglichst viele hören davon, was die zu sagen haben. Denen geht es aber nicht darum, dass ich diesen Flyer bekomme. Denen geht es darum, dass irgendwer diesen Flyer bekommt. Und wie man damit richtig umgehen kann, können wir, glaube ich, an der Begegnung zwischen Jesus und Zachäus sehen. Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus, kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum und Jesus musste dort vorbeikommen. Und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter. Er hätte ja auch sagen können, hey Jesus, komm mal rauf hier. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab. Und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was mich an diesem Text beeindruckt, ist, dass Jesus den Zachäus ja auch erreicht hätte, wenn er sich einfach auf den Marktplatz gestellt und eine Predigt gehalten hätte. Dann hätte Zachäus da auf seinem Maulbeerfeigenbaum, schönes Wort, gell, gehockt, und hätte dem zugehört. Und Jesus hätte viel mehr Leute erreicht, weil noch viel mehr Leute hätten zuhören können. Also wäre das evangelistisch eigentlich viel effektiver gewesen. Aber Jesus geht schnurstracks auf Zachäus zu. Er zeigt ihm, dass es ihm um ihn geht. Jesus geht es nicht nur darum, irgendwen zu erreichen. Es geht ihm darum, ihm zu zeigen, dass er ihn erreichen will. Und ich glaube, genau das hat Zachäus verändert. Ich glaube, wenn Zachäus einfach nur eine Predigt von Jesus gehört hätte, hätte ihn das nicht so verändert, wie das persönliche auf ihn zugehen von Jesus. Und auch in Apostelgeschichte 17 können wir das sehen. Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Areopag versammelt waren, und rief, Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Denn als ich durch eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, Da habe ich sogar einen Altar gefunden, auf dem stand: Für einen unbekannten Gott. Ha, jetzt wisst ihr auch, wo der Titel von der Predigt herkommt. Diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich euch nun bekannt machen. Ich finde es beeindruckend, dass bei all den Differenzen, die es zwischen dem griechischen Polytheismus und dem christlichen Monotheismus gibt, Paulus zuerst auf Gemeinsamkeiten verweist. Er lobt es, dass die Athener so einen hohen Respekt vor dem Göttlichen haben. Er sagt, hey, das ist toll, dass euch das Göttliche so wichtig ist. Mir ist es auch sehr wichtig. Und er betont ihre Offenheit dafür, dass es so etwas geben könnte wie Götter, die sie noch gar nicht kennen. Ja, ich finde das gut, dass ihr das für möglich erachtet, dass es ja noch andere Götter geben könnte, die ihr noch gar nicht kennt. Und den möchte ich euch jetzt vorstellen. Und dann, wenn wir mit Zachäus im Haus sitzen oder mit den Athenern auf dem Areopag diskutieren und die harten Fragen kommen, dann brauchen wir eine gute Apologie. In 1. Petrus 3, Vers 15 heißt es: Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen, seid allzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und dieses Wort, was da steht, ist das griechische Wort Apologia. Und das steht für Verteidigung oder Antwort vor Gericht. Christen sagen oft, das bedeutet einfach nur, ich muss bereit im Sinne von offen sein, von Jesus zu erzählen. Und das ist auch nicht falsch, aber es ist mehr. Hier geht es um etwas wirklich Ernstes. Im Athener Areopag konnte man noch zum Tode verurteilt werden. Wenn man da keine gute Verteidigungsrede hatte, hatte man ein Problem. Deswegen ist es auch so wichtig, sich vorzubereiten. Und auch hier ist Vorbereiten nicht nur im Sinne von ready gemeint, sondern im Sinne von prepare und im militärischen Sinne, im Sinne von zurüsten, ausrüsten. Denn genau das passiert auch dem Paulus in Apostelgeschichte 17. Weil die griechischen Philosophen, diese alten Vollpfosten, immer mehr über seine Lehre erfahren wollten, nahmen sie den Apostel zu einer Sitzung des Stadtrates von Athen mit. Was wir von dir hören, ist alles neu und fremd für uns, erklärten sie Paulus. Wir möchten gern Genaueres darüber wissen. Das war etwas Ernstes, denn der Stadtrat hatte durchaus juristische Gewalt. Wenn dem nicht gefallen hätte, was Paulus so erzählt, hätten sie, wer weiß was, mit ihm tun können. Ich finde das übrigens auch eine sehr einfühlsame Methode. So, hey, wir möchten gerne erfahren, was der glaubt. Stellen wir ihn einfach mal vor Gericht. Ja. Und Paulus hat eine Apologie. Die Frage ist, tun wir das? Wann haben wir uns das letzte Mal hingesetzt, uns Zeit genommen und uns vorbereitet und uns gefragt, was für Leute habe ich eigentlich in meinem Umfeld? Wo stehen die in ihrem Leben? Was könnten Sie für Fragen haben und was würde ich dann darauf antworten? Wie wichtig das ist, unterstreicht der Religionsphilosoph William Lane Craig so. Viele Christen teilen einfach nur aus Angst ihren Glauben nicht mit Ungläubigen. Sie haben Angst, dass der Nichtchrist ihnen eine Frage stellen oder einen Einwand haben wird, den sie nicht beantworten können. Und so bleiben sie still und verbergen somit ihr Licht unter einem Scheffel in Ungehorsam gegenüber dem Auftrag Christi, dem Missionsbefehl. Nichts inspiriert Selbstbewusstsein und Kühnheit mehr, als zu wissen, dass man gute Gründe hat für das, was man glaubt. Und gute Antworten auf die typischen Fragen und Einwände, die der Ungläubige haben könnte. Leider haben unsere Kirchen diesen Bereich zum Großteil vernachlässigt. Es ist unzureichend für Jugendgruppen und Sonntagsschulstunden, sich auf Unterhaltung und alberne, fromme Gedanken zu konzentrieren. Wir müssen unsere Kinder trainieren. Wir wagen es nicht, sie auf öffentliche Schulen und Universitäten zu schicken, bewaffnet nur mit Gummischwertern und einer Plastikrüstung. Die Zeit der Spiele ist vorbei. Vor einiger Zeit musste ich mit meinem 6. Klasse Ethikkurs das Thema Weltanschauung besprechen. Und zum Ende dieser Einheit wussten die Kinder, dass ich Christ bin natürlich und wollten gerne wissen, warum. Können Sie uns ein gutes Argument dafür geben, dass Gott existiert? Nun ist nicht mein Problem, dass ich dafür kein gutes Argument hätte. Mein Problem ist, wie verklickere ich das Sechstklässlern? Und das ist jetzt keine von diesen Geschichten, wo ich dann darum gebetet habe und dann kam irgendwie die Erleuchtung. Ich hatte über die Woche hinweg, wo ich das dann vorbereitet habe, immer noch keine Ahnung. Und eine Schülerin kam dann an dem Tag schon ganz aufgeregt zu mir. Herr Thun, sagen Sie uns heute, warum Gott existiert? Ich so, ich habe ein Argument mitgebracht. Super, da habe ich mich schon die ganze Woche drauf gefreut. Ich so, okay. Ich habe dann denen folgendes Video gezeigt. Das ist das zweite, was wir uns anschauen.
Thank you.
So, dankeschön. Ja, ist gut. So, ich weiß jetzt nicht, ob ihr glaubt, dass es eine adäquate Erklärung für die sechste Klasse ist. Ich eigentlich nicht, aber ich war offenkundig verzweifelt. Und was mich sehr beeindruckt hat, war, dass an den Fragen, die die Schüler danach gestellt haben, man total erkennen konnte, dass die das verstanden haben. Ja, und ich fand das faszinierend, weil meistens die Schüler in den höheren Klassen oder sogar an der Universität das nicht verstehen. Nun ist das ja ein Beispiel für allgemeinen Theismus, also Islam und Judentum können sich diesen Argument auch bedienen. Ich habe dann noch erzählt, warum ich selber Christ bin und habe dann auch gesagt, dass für das Christentum die Auferstehung sehr wichtig ist und dass das ja ein Wunder wäre und dass man deswegen erst zeigen müsste, dass Wunder möglich sind, aber dass das nun wirklich die sechste Klasse überschreitet. Allerdings bekam ich dann einige Tage später eine E-Mail von einer Schülerin aus dieser Klasse. Man kann übrigens, das ist ganz süß, am Schriftbild dieser E-Mail erkennen, dass sie nach der Anrede einen vorformulierten Text hineinkopiert hat. Das heißt, sie hat sich sehr viel Mühe gegeben, das richtig zu formulieren. Sie schreibt: Lieber Herr Thun, im Ethikunterricht haben Sie uns über Argumente für das Existieren von Gott informiert und uns dabei den Grund Ihren Glaubens an Gott auf die Weise des Christentums erzählt. Für die Argumentation des Christentums ist jedoch die Definition eines Wunders notwendig, sowie der Beweis dafür, dass Wunder möglich sind. Sechste Klasse, gell? Dieses Thema ist kompliziert und eigentlich nicht für die sechste Jahrgangsstufe gedacht, was du nicht sagst. Da es mich aber trotzdem sehr interessiert und ich diese Argumente für den Beweis der Existenz von Wundern wirklich gerne wissen würde, wäre es sehr nett von Ihnen, mir diese per E-Mail zu schicken. Vielen Dank und liebe Grüße. Nun habe ich 2017 eine Apologetikreihe in Oberramstadt gehalten und da ging es auch einmal über Wunder. Ich habe ihr dann einfach diese Predigt bzw. diesen Vortrag über Wunder geschickt und habe gesagt, naja, kannst ja mal gucken und wenn du Fragen hast, kannst du gerne mit mir darüber sprechen. Und wieder war es so, dass sie danach viele Fragen gestellt hat und man gemerkt hat, dass sie total verstanden hat, worum es da geht. Und dann hat sie gesagt, also ich habe dann gesagt, naja, wenn dich das weiter interessiert, kann ich dir auch noch andere Sachen geben. Und dann hat sie gesagt, ja, bitte schicken Sie mir doch all Ihre Vorträge und Predigten. Ich habe das nicht gemacht, also nicht alle, aber ich habe einfach mal drei ausgesucht und die hat sie jetzt und arbeitet damit und ich bin mal gespannt, was so passiert. Aber es ist wichtig, dass wir eine Apologie haben, wenn uns jemand fragt. Denn, Timothy Keller, Glaube ist mehr als Vernunft, aber er ist ganz sicher nicht weniger. Was ist aber dieses Mehr? Darüber werden wir uns klar, wenn wir uns über den letzten Punkt Gedanken machen. Wir brauchen eine Balance aus Liebe und Wahrheit. Wann immer wir jemanden evangelisieren, sind das Leute, die eine andere Weltanschauung haben. Und wenn wir dann kommen und sagen, ich glaube, Jesus ist der einzige Weg, dann sagen wir quasi, du liegst falsch. Und das, Überraschung, mögen Leute nicht. Diese Einstellung wird sogar von unserer Gesellschaft unterstützt. Der Oxford-Philosoph Vince Vitali beschreibt das so. Alles um uns herum ist darauf ausgelegt, Nicht-Übereinstimmung zu vermeiden. Wir verbringen die meiste Zeit auf Facebook und Twitter, wo wir liken und retweeten können, aber es keine Option zu disliken gibt. Übrigens immer noch nicht, auch wenn wir jetzt so wütend Smileys machen können. Beim Dating benutzen wir Online-Seiten, die uns mit Leuten zusammenbringen, die so ähnlich in Hintergrund und Persönlichkeit und Überzeugungen sind, dass wir so viel Nicht-Übereinstimmung wie möglich vermeiden können. Wir treffen keine anderen Leute mehr beim Einkaufen, denn alles, was wir jemals brauchen oder uns wünschen könnten, ist so gemacht, dass es vor unsere Tür geliefert werden kann. kulturell ist alles darauf ausgelegt, Konflikte zu vermeiden. Und das immer mehr. Und warum ist es so, dass wir uns immer mehr einigeln? Vince Vitali schreibt weiter, warum haben wir so eine verwirrte Beziehung mit der Wahrheit? Angst. Wir haben Angst vor der Wahrheit. Wahrheit ist so oft missbraucht worden, dass die Erfahrung uns lehrt, dass die Stoßrichtung der Wahrheit, die Stoßrichtung dessen zu sagen, dass du richtig liegst und andere Leute falsch, führt von Wahrheit zu Konflikt, zu Abwertung, zu Intoleranz, zu Extremismus, zu Gewalt und zu Terrorismus. Wenn das die Stoßrichtung ist, dann ist philosophische Inkohärenz vielleicht ein kleiner Preis. Das bedeutet aber nicht, dass wir als Christen auf die Wahrheit verzichten können. Klar, in der Bibel steht, Gott ist Liebe. Aber Jesus hat auch gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott ist also Liebe und Wahrheit. Und Jesus hat oft Sachen gesagt, die die Leute nicht hören wollten. Erinnert euch an seine Rede darüber, dass jeder sein Kreuz auf sich nehmen muss. Darüber, dass alle gegangen sind. Und Jesus fragen musste, die Jünger, wollt ihr jetzt auch gehen? Trotzdem hat Jesus auf lange Sicht viele Leute angezogen und eine große Gefolgschaft um sich geschart. Denn Wahrheit hat eine langfristig positive Wirkung. Liebe ohne Wahrheit ist fake und Wahrheit ohne Liebe ist herzlos. Die Bibel zeigt uns daher einen anderen Weg. Nachdem die Israeliten nach Babylon entführt worden waren, heißt es im Buch Jeremia so. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich habe euch wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Ist es nicht bemerkenswert, dass Gott nicht sagt, oh, das ist eine andere Kultur und andere Leute mit anderen Göttern. Habt bloß nichts mit denen zu tun und weicht dem Konflikt aus. Oder bekehrt sie alle und wenn sie nicht wollen, dann fangt einen Krieg an. Unsere Kultur scheint zu vermuten, dass konkurrierende Wahrheitsansprüche immer im Konflikt enden und daher die einzigen Alternativen die vorgestellten Ausweichstrategien sind. Aber was, wenn das falsch ist? Was, wenn wir uns nicht mit falscher Toleranz abgeben müssten, sondern es ein Klima geben könnte, in dem wir dazu stehen, was wir für wahr halten und trotzdem in Liebe und Respekt miteinander umgehen? Ich weise darauf hin, dass dieser Vers 7, der ja oft aus dem Kontext zitiert wird, sich konkret auf Babylon bezieht, die Antistadt zu Jerusalem. Das ist der Weg zu echter Toleranz. Und er spitzt sich zu in der Person Jesu Christi. Vince Vitali beschreibt das so. Jesus zerschnitt die Verbindung zwischen Nichtübereinstimmung und Entwertung, denn seine Kommunikation von Wahrheit war eins mit seiner Kommunikation von Liebe. Das hat Jesus getan. Unsere Kultur sagt, du musst entweder deinen Wahrheitsanspruch aufgeben oder das wertet andere Leute ab. Aber was ist, wenn wir die Verbindung zwischen Wahrheit und Abwertung durchtrennen könnten, durch die Art, wie wir miteinander umgehen? So wird Jesus zum paradigmatischen Beispiel wahrer Toleranz. Und alles spitzt sich zu im Kreuz. Das Kreuz hat zwei Seiten. Es sagt uns auf der einen Seite, schau, wie schlecht du bist. Jemand musste für dich sterben. Jemand, der so rein ist wie Jesus, auf die grausamste Art, die sich Menschen überhaupt ausdenken könnten. damit du zu Gott kommen kannst. Es sagt uns aber auch auf der anderen Seite, Gott hat uns so sehr geliebt, dass er Jesus opfern wollte und dass Jesus sich selber opfern wollte. So geliebt sind wir. Das Kreuz konfrontiert uns ungeschont mit unserer Sünde und zeigt uns aber auch ungefiltert Gottes Liebe. Es ist 100% Wahrheit und 100% Liebe. Der Pluralismus gibt vor, dass je weniger Wahrheiten wir zulassen, desto mehr Liebe wird es geben. Je weniger wir für eine Wahrheit einstehen, desto mehr Liebe, und je mehr wir für eine Wahrheit einstehen, desto weniger Liebe. Jesus zeigt uns aber, dass diese zwei zusammengehen und zusammengehen müssen. Denn nur wenn jemand die Wahrheit über dich kennt, kann er dich wirklich lieben. Sonst liebt er vielleicht irgendein Bild von dir, was er von dir hat, aber was gar nicht der Realität entspricht. Deswegen haben die Black Eyed Peas folgendes Lied geschrieben. Ich lese das nur mal auf Englisch vor, weil auf Deutsch reimt sich das nicht so schön. Ihr könnt die deutsche Übersetzung ja da sehen. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. People killing, people dying. Children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? Or would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. 'Cause people got me questioning, where is the love? The truth is kept secret. It's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. Die Wahrheit wird geheim gehalten. Sie wird unter den Teppich gekehrt. Denn wenn du die Wahrheit nicht kennst, wirst du Liebe niemals kennen. Amen.